Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildemann.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 276 unseres Podcasts. Wir sprechen heute über den 3:1 Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende. Und wir blicken natürlich voraus auf das Spiel, auf das wir uns seit Wochen eigentlich freuen. Das Auswärtsspiel im Celtic Park und dann natürlich auch nächste Woche das Heimspiel. Aber erstmal blicken wir voraus auf das Spiel in Glasgow. Und dafür haben wir, ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, einen besonderen Gast. Er kennt sich mit dem schottischen Fußball ganz gut aus, denn er ist Schotte, aber man kennt ihn auch als Stimme der Bundesliga auf ESPN. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Derek Ray.
Danke für die Einladung, gutes Timing auf meiner Seite, muss ich sagen. Also Celtic am Donnerstag und glücklicherweise kommentiere ich Stuttgart am Sonntag im Spiel gegen Heidenheim. Also ja, von dem her freue ich mich sehr.
Ich würde sagen, du bist perfekt vorbereitet, genau. Und was du alles machst, darauf kommen wir gleich noch, damit könnten wir eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, füllen. Aber wir wollen natürlich über den Heimsieg des VfB reden, das Comeback sozusagen nach der Auswärtsniederlage auf St. Pauli, dann über Celtic sprechen. Kurz noch über Heidenheim, weil die kennen wir ja schon ein bisschen besser als Celtic. Und dann sprechen wir noch über die anderen VfB-Mannschaften und über die Leihspiele. Und ich bin natürlich heute von rund um die Brustring nicht alleine hier in der Sendung. Ich begrüße noch ganz herzlich an meiner Seite den Yannick. Hi.
Servus, guten Abend in die Runde.
Und den Chris.
Grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und nicht wundern, wenn ich nur ab und zu mal ein bisschen abwesend wirke, ich mache nebenher noch den Chat und alles deswegen.
Genau. Also ja. Ihr könnt uns diesmal wieder live auf Twitch zuschauen, wenn ihr das jetzt nur hört im Podcast hinterher und nicht zugeschaut habt. twitch.tv/rundumdenbrustring. Da könnt ihr dabei sein. Und aktuelle Themen haben wir ehrlich gesagt keine, es sei denn, wir wollen darüber diskutieren, ob wirklich Fabian Wohlgemuth seinen Verbleib beim VfB von Alexander Werl abhängig macht oder ob wir Krischer Prömel das wirklich holen oder nicht. Deswegen würde ich sagen, wir steigen doch direkt mal ein in die Vorstellung unseres Gastes. Derek, ich habe in deinen Wikipedia-Artikel geschaut. Du machst das Ganze schon relativ lange. Seit dein erstes Spiel, was du kommentiert hast, ist knapp 40 Jahre her. Hm. Das ist ungefähr so alt, wie ich bin. Du hast für verschiedenste Sender schon gearbeitet, verschiedenste Turniere schon kommentiert. Was macht dir am meisten Spaß am Live-Kommentar, am Kommentieren von Fußballspielen?
Ja, Fakt ist, dass, also wenn man kommentiert, so muss man Fußball lieben. Und glücklicherweise ist das für mich immer noch der Fall. Schon nach 40 Jahren. Das erste Spiel als Profi war 1986. Das war ein kleines Spiel in Schottland, Kilmarnock gegen Dumbarton. Aber ja, es ist ein wunderschönes Gefühl, eigentlich kommentieren zu können. Das muss ich sagen, auch heutzutage. Manchmal denkt man, naja, wenn man also schon 40 Jahre lang kommentiert hat, hat man vielleicht die Nase voll davon. Und ich kann ehrlich sagen, nee, das geht gar nicht. Und ja, man fühlt sich, als ob man die ganze Zeit mittendrin ist. Ich habe Fußball gespielt, wir haben wohl alle Fußball gespielt, aber das war wirklich nicht mein Ding. Und also mit 7 oder 8 ist es mir aufgefallen, naja, es wäre besser, vielleicht eine andere Rolle zu finden. Und in der Schule würde ich das tun, also mit Freunden und so weiter. Als wir zusammen gespielt haben, würde ich einfach kommentieren. Und das war für mich immer sehr interessant, also spannungsvoll. Und ja, es ist wirklich ein Privileg, das muss ich sagen. Obwohl man vielleicht nicht weiß, dass es immer noch ein Job ist. Und das ist, also andererseits muss man das in Betracht ziehen. Es ist ein Job, aber naja, es macht immer noch Spaß. Und also in erster Linie, weil ich in Deutschland arbeiten darf und in Deutschland tätig bin. Das war immer eine Herzensangelegenheit, also den deutschen Fußball zu kommentieren. Und ja, ich habe jetzt 58 Jahre alt, also ein bisschen alt, kann man wohl sagen. Aber ja, in dieser Phase macht es viel Spaß, also jede Woche die Bundesliga oder die zweite Bundesliga zu kommentieren. Mhm.
Ja, und was ich schon wusste, aber ich auch nochmal nachgehört habe, und nachgelesen habe, du gibst dir sehr große Mühe, die Namen, auch gerade die Deutschen, aber glaube ich auch in anderen Sprachen, die Namen korrekt auszusprechen. Also in der jeweiligen Landessprache. Man hört das ja häufig bei englischsprachigen Kommentatoren, wenn die da deutsche oder italienische Namen hören, gerade in den USA vorlesen oder sprechen, gerade in den USA hört man es häufig, dass die dann sehr verschwurbelt klingen. Warum ist dir das so wichtig, die Namen richtig auszusprechen? Weil ich könnte mir vorstellen, auf ESPN viele Amerikaner oder vielen Zuschauern ist das vielleicht gar nicht so wichtig.
Ja. Es handelt sich einfach um Respekt. Respekt vor Menschen, Respekt vor Herkunft, Respekt vor Sprachen. Und eigentlich in Amerika ist es auf, also ich bin der Meinung, dass es eigentlich noch wichtiger ist in Amerika, weil man also zu so vielen Leuten spricht, also und mit so vielen Sprachen. Und es ist ganz klar und also klar wie Klossbrühe, so vielleicht könnte ich sagen, dass wenn man es recht hat, also wenn man alles richtig sagt, so gibt es jemanden da, der anguckt, der denkt, dieser Mensch weiß, was Sache ist. Also, und das ist für mich sehr wichtig. Ich habe mit Spielern gesprochen, die das gesagt haben. Sie haben gesagt, naja, in den alten Zeiten habe ich gehört, dass Kommentatoren also es falsch gesagt haben und es nervt ein bisschen, aber ich will also nicht meckern. Aber wenn man es richtig sagt, so hat man die Gelegenheit, also etwas Gutes also für diesen Mensch zu tun. Und ein Beispiel war in Schottland, es gab einen Spieler, El Alagi war der richtige Name, aber die anderen haben El Alagui gesagt. Und also dieser Mensch hat mir Bescheid gesagt, es ist eigentlich Alagi, habe es live on air gesagt und zwei Wochen später, also mit lächelndem Gesicht hat er gesagt, das war wunderbar und mein Vater hat das gehört und das bedeutet so viel. Also für mich ist das einfach, was ich mache und ich muss sagen, dass die Kollegen in Deutschland besser sind als diejenigen in England. Sie versuchen mindestens. Und es ist so, dass wir es also nicht jede Woche alles richtig machen. In Deutschland ist das auch so. Also sowohl in Deutschland als auch in Amerika oder in England oder in Schottland. Aber was wichtig ist, ist, dass man versucht. Und wenn man das hört als Spieler oder als Fan. Und wir haben alle also Namen und das bedeutet viel, wenn wir hören, dass jemand also die Mühe gegeben hat, es richtig auszusprechen.
Ja, ich kenne das noch vom Eishockey in 90ern. Gerade im Hessen, ich komme aus Kassel ursprünglich, Kassel Huskies, Hessischer Rundfunk, die Franco-Kanadier ausgesprochen haben teilweise, das war wild.
Ja, ich möchte da ganz kurz, das ist aber der wirklich der Punkt, wo ich ja auch schon oft gesagt habe, dass wir uns da mit den Namen eigentlich, oder sollten wir uns Mühe geben. Ich kenne es auch vom Eishockey, auch vom Eishockey-Podcast, den ich ja gemacht habe oder vielleicht auch mal wieder mache, keine Ahnung. Mit sehr, sehr vielen Spielernamen auf Franco-Kanadisch oder was weiß ich was und Slowenisch jetzt heute auch ganz aktuell, Slowakisch, alles. Aber es ist wirklich eine Sache von Respekt und das sehe ich ganz genauso. Das ist dieses, ey, sprich den Namen richtig aus und wenn ich da in die USA gucke, wie die dann auch beim Eishockey die Spielernamen teilweise aussprechen, vollkommen wild, aber ja.
Thema Aussprache, wir merken schon, du sprichst sehr gut Deutsch, obwohl du ja aus Schottland kommst, wo kommt das her, dass du so gut Deutsch sprichst?
Zunächst danke fürs Kompliment. Ob ich gut Deutsch spreche, weiß ich nicht. Das kann ich nicht so gut beurteilen, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es war immer mein Lieblingsfach in der Schule und in Schottland beginnen wir normalerweise oder zu dieser Zeit haben wir mit 8 oder 9 begonnen. Und es geht einfach um die WM 74. Damals war ich 7, hatte ich 7 Jahre und ich habe alles gesehen und verfolgt und also deswegen wollte ich ein bisschen Deutsch verstehen. Und glücklicherweise war ich in der richtigen Klasse. In Schottland in den 70er Jahren war es so, dass man einfach in der französischen Klasse war oder in der deutschen Klasse. Wie gesagt, Glück gehabt in der deutschen Klasse und endlich mal mit einem sehr guten Lehrer, Brian Steele, hat mir ein bisschen beigebracht. Und ich habe gefunden, dass es als Schotte, mindestens als Aberdeener, Nordostschottland, dass es nicht so kompliziert war, also zum Beispiel zu sagen oder Ö oder Ü.
Ah, okay. Ja.
Und in Schottland sagt man das auch. Ja. Und was auch geholfen hat, war die Tatsache, dass wir in Aberdeen, also nicht so weit weg von Hamburg sind. Mhm. Und das hat bedeutet, also vor dem Internet natürlich, das hat bedeutet, dass man NDR Radio anhören könnte. Ah, ja. Und das würde ich tun. Also das Nachtprogramm der ARD, das würde ich fast also jede Nacht anhören. Und manchmal aus Baden-Baden, das war zu dieser Zeit war das nicht SWR, sondern Südwestfunk Baden-Baden. Und das würde ich, wie gesagt, fast jeden Tag anhören. Und auch mal die Bundesliga-Konferenz. Das war meine Vorstellung, was das anbelangt. Und ja, es war wie eine Geheimwelt von mir als Junge in Schottland. Mhm. Ich konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Mit 9, 10 ist es natürlich besser geworden. Und ich würde ja ohne Verzögerung sagen, dass das Radio entweder NDR oder wie gesagt Südwestfunk, dass das eigentlich geholfen hat.
Ja, cool, sehr schön. Du kommentierst ja nicht nur Fußballspiele, sondern du hast auch deinen Kommentar Videospielen. Also der heißt nicht mehr FIFA, glaube ich, mittlerweile, sondern
EAFC,
genau. Ja. Dem hast du auch deine Stimme geliehen. Das kommentierst du natürlich logischerweise nicht jedes Spiel live, sondern es gibt ein festes Set an Kommentaren sozusagen, die dann gebraucht werden. Wie war das, als du das erste Mal gemacht hast? War sicherlich eine Umstellung, oder? Weil du kommentierst ja nicht notwendigerweise etwas, was du siehst, sondern musst dir etwas vorstellen, was du kommentieren würdest.
Ja, das war eine große Umstellung zum ersten Mal. Natürlich ist es eine Ehre, wenn man hört, dass jemand will, dass du für FIFA oder für EA Sports kommentieren könnte. Und das erste Mal war eigentlich in Dresden, war bei einem Dresden-Spiel und es hat den ganzen Tag lang geregnet. Es war kein schöner Tag, es war ein Spiel zwischen Dresden und Kaiserslautern und er war einfach als neutraler Fan da. Und dann habe ich eine E-Mail erhalten und es war ein bisschen komisch am Anfang. Man konnte nicht genau sagen, was angeboten wurde, aber innerhalb 2, 3 Tage hat die Situation sich geklärt und endlich mal musste ich nach Vancouver fliegen. Da habe ich ein bisschen performt und es war einfach so, dass die Leute da mich ein bisschen verfolgt haben, also schon seit 5 oder 6 Jahren wegen der Champions League und das war der Anfang für mich. Aber du hast recht, es ist eine andere Art und Weise, wenn man live kommentiert. Natürlich ist man normalerweise im Stadion oder mindestens im Studio und man sieht alles und man hat die Stimmung in den Ohren. Aber bei einem Videospiel, da also muss man die Vorstellung ein bisschen besser benutzen. Man sieht gar nichts. Es geht einfach um, was man im Kopf hat. Ja. Und es gibt kein Manuskript oder sowas. Es geht einfach um, also der Regisseur wird sagen oder der Koordinator wird sagen, okay, heute machen wir, ich weiß nicht, Freistöße. Aber wir brauchen 25 Beispiele.
Ja,
und das ist, was manchmal problematisch sein kann. Also gibt vielleicht 5 oder 6 Manieren, wobei man das eigentlich gut beschreiben könnte, aber 25, und manchmal sage ich etwas, was einfach im Kopf liegt und ich kann es wirklich nicht verstehen, also wovon das stammt, aber ich sage es und manchmal sind die besten Linien, wenn es komplett organisch ist.
Mhm. Ja, ja. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Noch eine letzte Frage, bevor wir dann gleich über das VfB-Spiel sprechen. Du kommentierst ja natürlich dann auch für ESPN gelegentlich auch ja. VfB-Spiele und ich höre auch, schaue gelegentlich zu und höre dann auch, und du erwähnst, glaube ich, fast bei jedem VfB-Spiel Maultaschen. Zumindest
Maultaschen,
kommt,
ja, ja.
Die Maultaschen kommt mir wieder vor. Wer hat dich da drauf gebracht?
Ja, es liegt an der Tatsache, dass ich als Student sehr neugierig war und es ist mir schnell aufgefallen, dass Köln anders als Stuttgart sei, dass Hamburg anders mhm. als München sei und so weiter und so fort. Und es ist immer noch so, dass so viele Leute im Ausland der Meinung sind, dass, wie würde ich es beschreiben, bayerische Kultur mhm. eigentlich deutsche Kultur ist. Und ja. für mich ist es sehr wichtig als Kommentator, wenn ich ein Stuttgart-Spiel kommentiere oder ein Köln-Spiel oder ein Hamburg-Spiel, solche Dinge zu betonen und zu sagen, okay, hier ist Stuttgart, hier ist das Stadion, und die Leute, die verfolgen, sie haben meistens keine Ahnung, wie das aussieht, also wie man ins Stadion kommt, was man isst, was man trinkt und so weiter. Und es war ursprünglich ein Witz, aber dann habe ich es zwei oder dreimal erwähnt, also Maultaschen, Spätzle. Mhm. Und plötzlich habe ich Meldungen von VfB-Fans erhalten und sie haben halt gesagt, das ist eigentlich nicht cool, das ist etwas Besonderes. Und ja, für mich, das werde ich immer tun, wenn ich kann. Und manchmal nicht zu viel, aber es ist jetzt so, dass die meisten es wohl erwarten, dass ich Maultaschen und Spätzle anspreche.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich es höre. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich zum Spiel. Vorher noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Entweder über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr neu dazu stoßt, dann kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Die sieht so aus, dass ihr wie der Daniel, der uns mit $10 im Monat unterstützt, in jeder Folge genannt werdet und der unterstrich Zylinder und Renato ebenso, die unterstützen uns mit $5 im Monat und stellvertretend für alle $2 Unterstützer nennen wir diese Woche den Daniel, allerdings nicht der, der uns schon mit $10 unterstützt, das wäre komisch. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, in welcher Höhe und wann und wie häufig ihr wollt und das Ganze setzen wir natürlich ein, um hier den Laden am Laufen zu halten, um die Hostingkosten zu bezahlen oder gegebenenfalls neues Equipment anzuschaffen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und dann starten wir in das Spiel des VfB gegen Köln. Am Wochenende zum ersten Mal seit langem ein VfB-Spiel, ohne dass in der Woche davor, unter der Woche ein VfB-Spiel stattfand. Yannick, die Aufstellung sah dementsprechend so aus, bis auf die Ausnahme von Stiller, der ein bisschen erkältet war vorher, oder? Also hättest du was anderes gemacht an der Aufstellung?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es, Stiller war halt das Fragezeichen, ob er von Anfang an spielen kann oder zunächst auf der Bank Platz nimmt oder gar nicht im Kader ist. Ansonsten war es ja eigentlich klar kommuniziert und ich denke, das war zu diesem Zeitpunkt die bestmögliche Aufstellung, die Sebastian Hoeneß da ausgewählt hat.
Ja, ja, also ich finde auch, also wir können es mal kurz durchgehen, Mittelstädt, Chabot, Jeltsch und Asignon, der rückte für Wagnermann rein nach dem St. Pauli-Spiel. Schema ersetzt dann Stiller, Karasor dann auf der anderen Seite der Doppel-6, Führig und Leveling außen und auf Demirovic in der Mitte, zentral, das war quasi so die beste Elf. Und der VfB hätte das Spiel auch relativ schnell schon auf seine Seite ziehen können, nämlich in der, ich glaube, es waren 70 Sekunden, wurde nachgemessen, ist er frei durch, luft dann aber den Ball und Schwäbe ist relativ weit vorne und fängt den Ball direkt ab. Chris, hätte auch überlegen können, oder?
Er hätte noch einfach reinlegen können. Ja, ich möchte an der Stelle, weil ich war nicht im Stadion, ich möchte aber an der Stelle nicht wiederholen, was ich zu Hause vor dem Fernseher alles gesagt habe. Da waren einige schwäbische Schimpfwörter dabei, die Derek vielleicht noch nicht kennt.
Ich möchte lernen, sehr gerne.
Ja, ja. Lieber nicht, weil Boah, also er hat sich in dem Moment für, glaube ich, die schlechteste Option entschieden. Mhm. Also entweder schieß ihn samt Torhüter, den Ball samt Torhüter ins Tor rein, oder schieb ihn einfach rechts dran vorbei oder leg ihn nochmal rüber und fertig. Und dann hast du das Spiel eigentlich schon, ja, schon erstmal geknackt, weil es eigentlich klar war, dass es ein Abnutzungskampf wird. Und deswegen, ja, den kann man auch mal machen.
Ja, es hätte auf jeden Fall direkt eine Duftmarke gesetzt. Dann gab es zwei Szenen, Derek, die umstritten waren. Zuerst ist Sibulonsen, der sich den Ball bei der Annahme im Strafraum an den Arm schießt. Es gibt keinen Elfmeter und genauso wenig gibt es einen Elfmeter, als Mittelstädt Ache bei einer Flanke leicht schubst. Hättest du in einer von beiden Szenen einen Elfmeter gegeben?
Richtige Entscheidung ursprünglich, würde ich sagen. Also in dieser Szene mit Sebulonsen. Hat versucht, seine Balance zu finden. Mhm. Ein bisschen weg vom Körper war es auf jeden Fall, aber ein normales Verhalten. Dann zwei Minuten später, wie du angesprochen hast, also diese Situation mit Mittelstädt gegen Ache, das könnte man geben, aber das würde ich wirklich nicht geben. Also hat ihn leicht geschubst, aber das war es. War vielleicht nicht in der Lage, den Ball zu gewinnen. Und da kann man vielleicht das Risiko eingehen, dass der Schiedsrichter sagt, okay, das war für mich ein bisschen zu viel. Aber nee, ich würde sagen, beide korrekt.
Ja, also ich finde ich grundsätzlich auch, wenn man jetzt mit einberechnet, dass ja Jamie Leveling vor 2-3 Wochen gegen Gladbach genau für das Gleiche einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hat, ärgert es mich natürlich wieder, aber ich meine, die Handspiel ist gefühlt sowieso mehr Roulette in den letzten Jahren als irgendwas anderes. Es wird mal so und mal so ausgelegt. Also ich würde für sowas auch keinen Handelfmeter haben wollen, Janik, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich wissen uns andersrum, also ich würde mich auch ärgern, wenn wir dafür einen bekommen würden.
Ja, diese Handspielregel wird ja immer jeden Spieltag mehr und mehr ad absurdum geführt, aus meiner Sicht, wenn wir uns auch andere Spiele angucken. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Ich verstehe auch nicht, wann jetzt der VAR eingreift, wann nicht, wann der Schiri zum Bildschirm läuft. Könnten wir wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge draus machen, wenn wir das jetzt wirklich näher erörtern. Für mich sind beide Szenen kein Elfmeter, beziehungsweise will ich für sowas auch keinen Elfmeter haben, da bin ich ganz bei dir. Die Szene mit Ache, da kann man drüber diskutieren sicherlich, aber ich finde, er macht da auch ein bisschen mehr draus und ja. Also es hätte auch nicht zu der Linie von dem Schiedsrichter gepasst, ehrlicherweise. Also er hat in den ersten Minuten sehr viel durchgehen lassen, was auch okay war. Aber ja, es ist halt schwieriges Thema. Also aus meiner Sicht beides kein Elfmeter, ist in Ordnung. Und ja, dabei belasse ich es jetzt mal an der Stelle.
Ich wollte gerade sagen, dabei können wir es, glaube ich, auch belassen. Köln hatte in der 9. Minute eine Chance von Kaminski, der knapp vorbeischießt. Und dann nach 15 Minuten geht der VfB mit 1-0 in Führung. Leveling, der die Flanke von Führi im Strafraum querlegt. Und Medo, der dann artistisch und direkt per Direktabnahme vollendet zum 1-0. Chris, erstmal finde ich technisch super, super gemacht, aber auch direkt die richtige Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt mit so einem frühen Tor, oder? Wenn man jetzt mal Unterschiedschancen noch rausrechnet.
Ja, also ich habe heute tatsächlich noch ein Reel gesehen, wo es hieß, Demirovic hat das Bundesliga-Logo nachgestellt mit dem Schuss. Und man sieht es dann auch wunderbar. Ja. Also, fand ich sehr schön. Und das ist das, was ich bei Unter vorher gemeint habe. Hau doch das Ding einfach rein. Und das war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen sogar schwieriger, den noch so zu erwischen. Und da gehört schon eine Klasse dann auch dazu. Ich meine mich zu erinnern, dass wir auch Stürmer schon hatten, die daraus noch Abstoß für einen Gegner oder einen eigenen Eckball verursacht hätten. also so eins von beiden. Ist einfach stark. Die Übersicht, also zuerst der Pass von oder die Flanke von Führich und dann das Leveling, das so sieht, das war schon bockstark. Und was Demirovic draus macht, ist halt, er steht da, wo er stehen muss. Ganz einfache Sache. Und er macht das, was er am besten kann. Und das ist so ein Abschluss. Das war bockstark. Und ja, war eine gute Reaktion nach 15 Minuten schon, weil es im Vorfeld ja hieß, es wird schwierig gegen Köln und es kann ganz eklig werden. Und da brauchst du relativ früh so einen Dosenöffner und den hatten wir in dem Fall.
Ja, ja. Was ich ja interessant fand, ist, ich hatte zuerst noch Angst, dass wegen Abseits zurückgepfiffen wird, weil Demirovic, glaube ich, bei der Flanke von Führig zunächst, also wirklich Meter weit im Abseits stand, dann aber bei dem sehr schönen quergelegten Ball von Leveling wiederum nicht und dann halt in der neuen vorher auch nicht.
Lennart, Moment, ja. Moment, Lennart. Also wir können schon die Handregel nicht erklären. Jetzt willst du noch die Abseitsregel richtig erklären.
Er war zuerst im passiven Abseits und dann war es eine neue Spielsituation. Ja, ja. Ich mache das ja auch nicht seit.
Ab wann ist es eine neue Spielsituation? Das wird
ja, das stimmt. Aber nein, ja, nicht das Tor, er war ja passiv. Ja, genau. Und auf jeden Fall der VfB dann nach 15 Minuten mit 1-0 Führung. Genauso soll es eigentlich laufen. Hat auch direkt die nächste Chance durch Demirovic nach dem Mittelstädt, den Ball dann von der Grundlinie zurücklegt. Und Derek hatte so das Gefühl, so nach 15, 20 Minuten hatte der VfB eigentlich das Spiel ganz, ganz gut im Griff. Hatte ich das nach dem Spiel auch die Woche davor, wo wir nicht so wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen haben. Wie fandst du den VfB so in der ersten Halbzeit?
Ja, das war mein Eindruck, dass Stuttgart alles im Griff hatte. Gegen St. Pauli war es kollektiv sehr schwach, das haben wir alle gesehen. Und ja, zu dieser Zeit, also in der 20. Minute oder sowas, habe ich mir gedacht, das ist viel besser, die Kontrolle ist eigentlich da. Und Köln, also ist immer interessant, weil man gar nicht wissen kann, wie sie agieren, wie sie spielen. Mhm. Es kann also anders aussehen, also von einem Spiel zu den anderen. Und aber was ich aufgeschrieben habe, war, dass Köln viel hinterherläuft. Und das war wegen Stuttgart und also wegen der Aktionen von Leveling und Demirovic, der also sehr stark in dieser Phase gespielt hat.
Ja, und so lief das eigentlich auch eine ganze Zeit. Führig sah dann in der 29. Minute gelb nach einem taktischen Foul an Kaminski. Und wenn man ein taktisches Foul zieht, dann merkt man schon, okay, das ist, der ist nicht ganz ungefährlich. Dann hat Thielmann diesen Schuss in der 38. Das war aber auch der erste Schuss, den die Kölner aufs Tor abgegeben haben. Also sie hatten auch vorher mal vorbeigeschossen, aber es war der erste, der wirklich den Nübel dann parieren musste. Köln danach noch mit mehreren Ecken vor der Pause, aber der VfB stand sehr, sehr sicher. Yannick, wie wichtig war die Rückkehr von Jeff Chabot, nachdem der ja gegen St. Pauli 90 Minuten auf der Bank saß?
Ja, da frickst du jetzt genau den richtigen. Nein, Jeff Chabot, wir brauchen, glaube ich, nichts mehr über ihn sagen. Er ist verdammt wichtig für das Team. Seine Werte sprechen für sich. Er zählt, glaube ich, zu den Top 3 Innenverteidigern. Er bringt der Mannschaft Stabilität. Mittlerweile auch im spielerischen Sinne macht er mit, spielt die Bälle nach vorne. Er ist ein Zweikampfmonster. Also ich glaube, wenn du gegen den spielen musst als gegnerischer Stürmer, dann der geht auch dahin, wo es weh tut und ist für mich der fast perfekte Innenverteidiger einfach, weil er diese Grundtugenden eines guten Innenverteidigers in sich trägt. Wenn jetzt noch ein bisschen mehr das Spielerische bei ihm durchschlägt, dann ist er komplett perfekt, aber ansonsten wirklich toller Typ, wichtig für die Mannschaft auch als Stabilisator, für das Kollektiv, einer der Führungsspieler und für mich ja mittlerweile unersetzbar fast schon dort hinten.
Ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja auch einfach, wie viele Bälle er wieder rausgeköpft hat. Also wenn du irgendwie dann wieder die Flanken in den Strafraum fliegen siehst und Köln ist ja eine der Mannschaften, die mit am meisten flankt in der Liga, fast so häufig wie wir. Und dann siehst du immer wieder einen fliegenden Chabot, der da durch unseren Strafraum hechtet und die Bälle rausköpft.
Er Chabot.
Ja, genau. Ja, und dann ging es mit dem 1-0 in die Pause, was eigentlich recht komfortabel aussah. Chris, was war dein Gefühl zur Halbzeit?
Zur Halbzeit war, dass es eigentlich eine relativ verdiente Führung ist, die allerdings viel zu dünn noch ist, weil siehe St. Pauli, es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, wie Chris Führig spielt wieder Faustball im eigenen Strafraum oder irgendwas anderes. Deswegen, mir wäre es wohler gewesen, wenn sie schon direkt aufs zweite Tor gegangen wären. Und ja, aber ansonsten war es, ich denke, den Kräftenverhältnissen entsprechend ist das 1-0 zur Pause.
Ja, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir Köln komplett an die Wand spielen. Dazu ist Köln zu gut und wir einfach weil so haben so viele englische Wochen hintereinander gehabt.
Aber Lennart, wen spielen wir denn an die Wand? Also jetzt mal, wen? Du, Leverkusen. Siehe Pokal.
Ja, Leverkusen in der ersten Halbzeit.
Ja, okay. Okay, ich wollte jetzt sagen, im Pokal Zweitligist nochmal auch nicht unbedingt an die Wand gespielt, aber Leverkusen ist ein schönes Beispiel.
Ja. Damit also ich hätte mir auch gewünscht, dass wir einfach früher das 2-0 machen, weil wir haben es das gegen Bern gesehen, dass wir uns noch einen Ausgleich gefangen haben. Es war gegen Kiel lange wackelig, bevor wir dann diesen Doppelschlag hatten in der Nachspielzeit. Und nicht nur für mein Nervenkostüm, auch einfach, weil es kann halt immer schief gehen. Beim VfB geht es in letzter Zeit erstaunlicherweise immer gut. Und das ist natürlich auch die Frage, ist vielleicht dann auch einfach eine Frage der Qualität. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass wir zumindest ein ganz kleines Polster haben, aber wir wissen ja seit Bern, dass auch ein 2-Tore-Polster nicht hält. Derek, wie fandst du den VfB in der ersten Halbzeit?
Im Großen und Ganzen gut. Ich hatte das Gefühl, dass Köln ein bisschen besser gleich vor der Pause gespielt hat, also mit Ballbesitzphasen. Mhm. Das hatten wir früher mal nicht gesehen. Aber ja, ich habe mir gedacht, okay, 1-0 für den VfB, das ist in Ordnung.
Ja, also das ist immer auch die Sache, du musst halt einfach gucken, dass du in der zweiten Halbzeit gut rauskommst. Köln kam ein bisschen besser in die zweite Halbzeit rein. Chabot musste in der 53. Minute dann erneut zum taktischen Foul greifen, um Ache zu stoppen. Bülter, der dann in der 59. Minute aus kurzer Distanz vorbeischießt, wobei aber vorher vermutlich ein Handspiel vorgelegen hätte, das wurde dann, glaube ich, nicht gepfiffen. Dann gab es eine gelbe Karte für Demirovic in der 60. Minute und man merkte schon, Köln macht immer mehr Druck. Nübel muss dann auch in den 65 Minuten einen Kopfball halten und für mich, Yannick, lag so ein bisschen das 1-1 langsam in der Luft. Ging es ja auch so Mitte der, oder nach dem ersten Drittel der zweiten Halbzeit.
Ja, absolut. Also die Kölner haben da wirklich Gas gegeben. Ich glaube, sie haben auch taktisch noch mal ein bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, ich habe mir immer die Frage gestellt, wann kommt El Mala? Weil der ist einfach prädestiniert gewesen für so ein Spiel. Und das ist auch ein Spieler, den ich sehr feiere, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, Kwasniok hat da auch die richtigen Worte und auch die richtigen taktischen bei seiner Mannschaft angewandt. Kaminski noch stärker wie im ersten Durchgang. Der ist da wirklich immer mal wieder durchgestochen. Sehr, sehr dynamisch, sehr schnell. Und ja, so wie du sagst, im Stadion hat man es dann auch gemerkt, die Leute sind etwas unruhiger geworden und dünne Führung. Köln hat die Qualität, um auch so ein Spiel dann vielleicht nochmal komplett zu drehen, auf den Kopf zu stellen. Und die Angst war auf jeden Fall, oder ja, Angst ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber die Befürchtung lag schon so ein bisschen in der Luft. Und das merkst du ja dann auch im Stadion, am Support. Es knistert dann vielleicht auch im negativen Sinne so ein bisschen. Der Schwabe an sich, der Derek wird es auch schon mitbekommen haben, ist ja dann auch... fällt dann sehr schnell in so einen Brudler-Modus und da habe ich schon den ein oder anderen Brudeln gehört. Also ich glaube, ich war auch dabei, das kann gut sein, aber ja, nee, ganz klar, das ist halt immer die Gefahr und zeigt auch die Kölner, die sind keine schlechte Mannschaft.
Ja, das ist auch diese Grundangst, die man als VfB nach dem letzten Jahrzehnt hat. Es kann immer alles schief gehen. Tut es aber immer seltener in letzter Zeit. Und genau, der angesprochene Zeit El Mala kam dann rein für Cenk Özkacar, Derek, korrigiere mich.
Ja, sehr gut ausgesprochen.
Sehr gut. Ja. Und Luca Waldschmidt für Joel Schmid in der 68. Natürlich ganz klar eine Stärkung der Offensive. Klar, wenn du 0-1 hinten liegst, dann musst du als Köln natürlich nochmal nachlegen. Über El Mala hatten wir ja schon letzte Woche gesprochen, Chris, und auch wie so seine Perspektive ist und wie zufrieden oder unzufrieden er dort ist. Der VfB wechselte auch in der 70. Minute. El Kanus kam rein. Für Chris Führig relativ schwer, Hoeneß hatte ihn ja letzte Woche zur Halbzeit ausgewechselt. Letzte Woche, wo sich die gelbe Karte geholt hat wegen Ballwegschlagen an der Seitenauslinie? Ich glaube schon, ne?
Holt er sich nicht jede Woche gerade eine?
Ja, genau, das kommen wir nämlich jetzt. Genau, in der 76. kriegt Köln einen Freistoß in der eigenen Hälfte und er nimmt den Ball und wirft ihn nochmal hoch. Also auch eine völlig sinnlose Aktion, sich dafür gelb. Ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht größer machen, als es ist. Wir sind ja nicht beim Kicker hier. aber sagen wir so, es ist schon, und ich möchte es wirklich nicht darauf kaprizieren, aber es nervt natürlich schon ein bisschen. Also wir hatten ja das Gleiche mit Ntamuyuso so ein bisschen, der sich letzte Saison zu viele gelbe Karten wegen Meckern eigentlich abgeholt hat. Und ich glaube auch bei El Kanus, es läuft momentan nicht so optimal für ihn. Ich meine, wird ja dann später noch eine Vorlage machen. Und ich glaube, man merkt es so ein bisschen an solchen Aktionen, dass er ein bisschen unzufrieden, vielleicht auch mit sich selber ist. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt auch nicht größer machen. Als an der Stelle.
Ist ja auch noch ein junger Spieler. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und was der jetzt in den letzten Wochen da auch mit Afrika Cup, mit was weiß ich was, was auf den alles eingeprasselt ist, hier erstmal Wechsel in die Bundesliga, neues Umfeld, neues Ding, da reinkommen, dann eigentlich ganz gut ankommen. Dann Afrika Cup, wo völlig verrückt ablief.
Ja, vom Finale. Ne?
Ja, eben. Und jetzt wieder da und selbst die Erwartungen und dann einfach wahrscheinlich auch das Denken so, hey, ich bin eigentlich besser. Und ich glaube, da kommt gerade schon viel zusammen. Also deswegen, aber das mit den gelben Karten kann er echt lassen. Wenn er jetzt auf dem Weg ist, 5 gelbe zu sammeln, weil er einfach keinen Bock mehr hat, weil er mal ein Wochenende Pause will, dann soll er es einfach dem Trainer sagen. Ich glaube, es ist einfacher, wie das wir uns weiter aufregen. Aber
Ja, der VfB wechselte dann nochmal in der 77. Minute Hendricks für Mittelstädt und Wagnermann für Asignor, also quasi die beiden Außenbahnen defensiv neu besetzt. Und in der 79. Minute konnte eigentlich keiner so richtig was machen, denn Chabot spielt einen Pass hinten raus und er meinte hinterher, der wäre ein bisschen verhungert. Für mich passte es so ein bisschen in diese Phase, die der VfB vorher hatte. Es zeichnete sich so ein bisschen, aber für mich passte dann dieser zu kurz geratene Pass, der dann von Waldschmidt abgefangen wird und auf Ache gespielt und den Ache dann, nachdem er Jeltsch aussteigen lässt, reinlegt. Derek, irgendwie passte dieser Pass, das war so die Krönung dieser Phase vorher, in die negative Krönung in dem Fall für mich. Weil, ja, das war einfach, VfB legt sich das so ein bisschen selber rein. Wie ist dein Blick auf den Ausgleich?
Ja, also Pech für Chabot vielleicht, also mehr als Pech, also gegen den alten Verein, früher mal für Köln gespielt. Stimmt, ja, und aber sehr clever von Köln, also und sehr vertikal und direkt und positiv. Und ich hatte das Gefühl, dass Jeltsch ein bisschen getäuscht wurde. Man muss betonen, dass Ache immer noch viel zu tun hatte. Und das war klasse. Ich finde, dass er ein bisschen unterschätzt ist. Er konnte früher mal in dieser Saison Tore nicht schießen. Auf der einen Seite war es von Chabot schlampig, ungenau, aber Hut ab, was Ache angeht. Und 1-1 war es verdient. Ich weiß nicht, Stuttgart war für mich immer noch die bessere Mannschaft, aber Köln hat auf alle Fälle in der zweiten Halbzeit besser gespielt, besser agiert.
Ja, also ich hatte das Gefühl, beim VfB, da setzt so eine gewisse Nachlässigkeit. Und es ist nicht unbedingt, du kannst ja bei 1-0 nicht nachlässig sein, normalerweise. Aber es sind so kleine Sachen, Zweikämpfe, gerade im Mittelfeld, die dann verloren gehen, Bälle, denen nicht hinterhergegangen wird. Das hatten wir häufiger schon. Das ist auch der Grund, warum es gegen Bern plötzlich 2-2 stand, weil man sich ein bisschen zu sicher war mit seiner Führung. Und hier ist uns das halt wieder so ein bisschen auf die Füße gefallen. Immerhin, Sebastian Hoeneß reagierte dann relativ schnell, Stiller kam rein für Schema und Tomasch für Leveling, Tomasch mit seinem Comeback nach langer Verletzungspause. Die Kölner wechselt dann auch nochmal Dennis Hussein Basic ein für Marius Bülter. Und dann in der 85. Minute, ich weiß nicht, Chris, hast du noch damit gerechnet in der 85. Minute, als es plötzlich 2-1 stand, dass wir das Ding noch auf unsere Seite ziehen?
Wenn ich jetzt ja sage, glaubst du mir das nicht, oder? Weil das ist, aktuell ist das unser beliebter Hashtag, Hashtag VfB sein. Die schießen am Ende raus durchaus immer noch ein Tor, weil sie ziehen ihr Ding irgendwie doch durch. Das ist was bei allem Gemecker und bei allem Gebrudel, trotz allem der Fakt ist, der VfB spielt immer noch weiter gerade. Und deswegen können die auch jederzeit ein Tor machen. Wir haben die Leute, die aus nichts quasi ein Tor machen können. Wir haben einen Undav, der keine richtige Chance braucht, um einen zu machen. Dafür macht er die hundertprozentigen nicht. Ja. Und wir haben halt einen anderen Stürmer. Aber im Moment, wir haben doch gar keine Stürmer, haben wir gelernt, diese Saison. Wir haben halt einen anderen Stürmer, der durchaus weiß, wo er stehen muss. Und wenn die Mannschaft kapiert endlich, wo er steht, das, was wir letzte Saison schon angesprochen haben, auch immer wieder. Und auch dieser unfaire Vergleich immer mit Guirassy, weil ganz anderer Spielertyp. Und jetzt finden sie ihn, weil sie jetzt auch genau das wissen, weil das System auch besser greift und Demirovic jetzt auch mehr weiß, worauf er sich einlassen muss oder wie er laufen muss, wie er sich bewegen muss. Ich kann es nur immer wieder sagen, schaut euch die Torquote von Demirovic an in den ganzen Spielen, von der ganzen Saison jetzt, mit wie vielen Spielen er auch raus war und was weiß ich was. Ja. Wir haben kein Stürmerproblem. das ist wirklich das Letzte, was wir haben, ist ein Stürmerproblem, sondern wir haben da vorne richtig, richtig gute Leute.
Ja, du musst halt nur einsetzen. Ne?
Das war ja das, ja, was du musst halt
richtig, nicht gelang. Ja.
Genau, aber nenn mir mal einen Verein, abgesehen von Bayern, der in der Liga nicht gerne einen Demirovic hätte oder einen Undaf hätte.
Ja, ja.
Deswegen, ey.
Ja, ja.
Soll man mit dem zufrieden sein, was man hat?
Ja, und ich meine, wenn du dann halt auch siehst, also kurz zur Entstehung, El Canous legt den Ball per Hacker auf Hendricks und Hendricks dann so eine richtig schöne Flanke aus vollem Lauf und Medo, also ich habe vorhin nochmal, vorhin auch auf Instagram ein Reel gesehen, wo dann nochmal gesagt wurde, oder auf Twitter, dass der VfB alle 3 Tore per Direktabnahme erzielt hat, das stimmt auch. Aber diese zweite Direktabnahme, das war ja wirklich perfekt unten links ins Tor genagelt, anders kann man es nicht nennen. Ja, und zeigt dann auch, wie du sagst, Chris, zeigt die Qualität von Demirovic, nämlich genau solche Dinger dann auch zu machen. Ja, gelingt auch nicht immer, aber da hat es halt richtig, richtig gut geklappt. Er steht da, wo er stehen muss, hast du nochmal was gesagt. Und,
Können wir aber über die Flanke von Hendricks nochmal sprechen?
Ja.
Also, vor dem Gegner rum ist natürlich, boah, und wenn du dann hinterher hörst, ja, wir haben das trainiert, aha, okay.
Wow. Wenn das so
eine Woche frei und schon können sie was anderes, also.
Ja. Sehr gut funktioniert. Ja, das ist echt so, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Den Wechsel von Köln, Florian Kainz für Erik Martell und Finn Schenten, sehr junger Spieler für Tom Kraus, überspringen wir mal und kommen direkt aufs 3:1, Derek. Karasor klaut da dem gerade eingewechselten Kainz an der Außenlinie den Ball, überlegt dann kurz, was er machen soll, spielt den Ball zuerst in Köln in die Füße, aber der VfB, und das gehört dann, glaube ich, auch an der Stelle dazu, der Ball kommt dann zu Stiller, der sieht Undav frei am kurz vom 5-Meter-Raum stehen und auch Undav macht ihn dann per Direktabnahme zum 3:1 rein. Wie ist dein Blick auf dieses 3:1?
Zuerst mal ein schöner Moment für Undav im Jubiläumsspiel, natürlich, Spiel Nummer 100. Und musste lange warten, also bis zur 92. Spielminute. Aber der Ballgewinn von Karasor war natürlich der Schlüsselpunkt in dieser Szene. Ja. Und dann Stiller natürlich konnte nicht von Anfang an spielen, also wegen dieser Erkältung. Mhm. Aber und das war's. Also 3:1 und die Kölner haben das gewusst. Aber es hat es eigentlich aus meiner Sicht perfekt gemacht, dass das Undav endlich mal das Tor erzielt hat. Und da konnte man sagen, 3:1, 3 Punkte. Und es geht weiter. 5 Siege innerhalb 7 Spiele. Das ist gar nicht schlecht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist echt nicht schlecht. Also wenn man sich das mal anschaut, wir haben jetzt seit dem 0:5 gegen die Bayern, das war ja am Nikolaustag, also vor jetzt vor knapp 2,5 Monaten, haben wir nur gegen die Roma und gegen St. Pauli verloren. Und das ist schon, also wir kommen gleich noch drauf, wenn wir über den nächsten Gegner sprechen, dass so ein Lauf gar nicht mehr so schlecht ist. Genau, damit war das Spiel durch. Es gab noch Gelb für Kaminski wegen Meckerns. Wir gucken mal gerade, was unsere Hörerinnen und Hörer in den sozialen Netzwerken geschrieben haben zu dem Spiel. Der Hannes, der ist ja immer auch sehr pessimistisch unterwegs, Grüße an der Stelle, sagt, wie wir es immer wieder schaffen, bei Führung die Spannung abfallen zu lassen und um den Ausgleich zu betteln. Das geht so nicht immer gut. Das ist ja was Dennis Undav in der Vergangenheit schon gesagt hat. Da ging es mehr um die Chancenverwertung, aber nichtsdestotrotz dranbleiben. Der Cristiano schreibt Alaf, wohl eher Ali. Der FW1893 schreibt bei Blue Sky, ein enorm wichtiger Sieg, wieder mal eine Reaktion gezeigt, super, am Ende auch ein wenig glücklich, nachdem wir zwischenzeitlich wieder gebettelt haben, 2 richtig tolle Tore von Medo und eine sensationelle Flanke von Hendricks, hatten wir auch schon besprochen, direkt auf dem Fuß von Medo und Chancentod und wieder mal da, ich glaube, das mit dem Chancentod war in dem Fall ironisch gemeint. Der Kramer fand Köln schwach, weil sie uns zu viel Platz im zentralen Mittelfeld gelassen haben und der VfB fehlte Zielstrebigkeit und Mut. Und zum Glück hinten raus noch gezogen. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde den Sieg am Ende schon verdient, weil einfach Köln über die gesamte Spielzeit nicht gefährlich genug war. Aber wie das dann halt so ist, du machst dir dann halt doch das Leben unnötig schwer und du spielst in den Ball quasi in den Fuß. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch ein Tor gemacht hätten, vielleicht, aber vielleicht hoffentlich dann erst, nachdem wir schon das zweite oder das dritte gemacht hätten. Der Chris schreibt, Demiro uns den Arsch gerettet, Witsch. Danke. Schöne Machen wir vielleicht, machen wir vielleicht zum Folgentitel. müssen wir schauen, wir hatten letzte Woche schon Kacktor, das ist nicht, dass wir dann noch hier
gelbe Karte. Ach, es bleibt in einer Reihe, ist das.
Stimmt, super, ja genau. Wir werden einfach. Genau, einfach geil die Mentalität hinten raus, schreibt der Thilo Krauhaar-Segel bei Blue Sky. Und das ist natürlich auch was, Yannick. Man kann halt irgendwie sich natürlich drüber beschweren, dass wir nicht früher den Sack zumachen, aber dann hinten raus dran zu bleiben und dann diese Tore auch zu machen, und weil du dann auch die Qualität oder die Qualitätsspiele dazu hast, das ist schon auch ein Mentalitätsding, oder?
Absolut, absolut. Und wenn sogar der gegnerische Trainer nach dem Spiel hergeht und sagt, das zweite Tor ist einfach Weltklasse, das können wir nicht verteidigen, da hat Stuttgart diese spielerische Klasse, dann zeigt es doch, wie diese Entwicklung dieses Vereins in den letzten Monaten, in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass es auch wirklich von außen betrachtet so ist, dass wir mittlerweile eine spielerische Klasse haben, die uns dann auch mal solche Spiele gegen Köln, und nochmal, Köln ist kein schlechter Gegner, das ist eine, würde ich sagen, mittlerweile auch sehr gestandene Bundesligamannschaft, wo auch einige Spieler dabei sind, nicht nur Elmalar, Bülter und wie sie alle heißen, Kaminski, die auch richtig gut kicken können, Marvin Schwebe hinten im Tor, auch ein guter Torwart. Und das muss man dann einfach auch mal sagen, ja, dieser Spannungsabfall, das ist ärgerlich, das ist vielleicht auch noch so eine Schwachstelle beim VfB, die sicherlich auch von Sebastian Hoeneß, von den Spielern gesehen wird, aber am Ende des Tages wunderbarer Fußball, super gespielt, verdient gewonnen, und deswegen, die Entwicklung ist da. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, wäre es ein besserer Gegner gewesen, ja, klar, natürlich, aber nee, das lasse ich jetzt
jede Woche gegen Leverkusen spielen.
Genau, genau, richtig. Nein, das lasse ich jetzt auch in dem Fall nicht zu, weil, wie gesagt, wenn sich selbst der gegnerische Trainer hinstellt und sagt, das zweite Tor, das kannst du gar nicht verteidigen, weil das einfach so hohe spielerische Qualität ist und das anerkennt, dass der VfB auch einfach spielerisch an diesem Tag besser war und besser aufgestellt ist, das sagt dann eigentlich schon alles. Also das fand ich auch von Lukas Kwasniok, man kann viel über ihn sagen, wirklich auch sehr fair und gut analysiert. Und ja, verdienter Sieg, Ende aus. Und ja, diese Spannungsabfälle, die werden dann eben ausgeglichen mit so einer, ja, Resilienz letztendlich. Man kriegt das 1-1, klar, blöd gelaufen, aber man macht weiter. Man nimmt auch das Stadion wieder mit. Das hat man dann auch gemerkt nach dem 1-1. Die Kurve hat weitergemacht. Die Mannschaft, ja, dieser Funke ist wieder übergesprungen und macht dann eben, ja, dieses Tor, dieses 2-1, was dann eben letztendlich die Vorentscheidung war. Und dieser Funke ist wieder übergesprungen von der Kurve auf die Mannschaft. Das vielleicht jetzt mal noch aus Stadionperspektive. Das hat man, finde ich, richtig gut gemerkt.
Ja, und erleben wir auch immer häufiger, dass das so ist. Derek, wenn du kommentierst, wie sehr bekommst du dann auch diese Atmosphäre? Also klar, man hört das natürlich im Fernsehen, aber wir sind natürlich auch alle im Stadion und bekommen das mit, aber du bist ja eigentlich eher auf das Sportliche dann fokussiert häufig. Wie sehr bekommst du sowas mit, wenn dann so wie beim VfB ist am Samstag, wenn dann so die Stimmung plötzlich umschwingt oder die Kurve nochmal richtig Gas gibt?
Ich finde immer, dass wenn ich in Stuttgart kommentiere oder bei einem Stuttgart-Spiel, so ist das der Fall, dass es besser ist als die meisten Stadien in Deutschland, das muss ich sagen. Man spürt es immer, eigentlich ist interessant, was Yannick gesagt hat, also zu diesem Thema, was in der Kurve passiert, in der Cannstatter Kurve. Und ich bemerke, also meine Kollegen auf Englisch, früher mal würden sie einfach also das Stadion ansprechen, aber jetzt sagen sie immer, und ich mache es auch selber, die Cannstatter Kurve brennt und so weiter. Also die Cannstatter Kurve ist ganz wichtig in diesem Sinne. Und ja, für mich ist es immer eine Ehre, in Stuttgart zu kommentieren. Ich finde, dass die Stimmung in Stuttgart ein bisschen unterschätzt wird. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu sagen oder ungewöhnlich zu sagen. Wenn man das Stadion kennt und das Umfeld und so weiter, dann würde man das gar nicht sagen. Aber Es wird sehr interessant sein, zum Beispiel mit Celtic, und wir werden Celtic diskutieren. Ich wette, dass die meisten, die nach Glasgow fliegen, also von Glasgow nach Stuttgart fliegen, sie werden danach sagen, oh, das war ein Erlebnis. Das war vielleicht ein bisschen unerwartet, wie stimmungsvoll es eigentlich in diesem Stadion ist. Das ist meine Meinung, wie gesagt. Ich habe Glück gehabt, das Spiel, wann war das, gegen Gladbach am zweiten Spieltag. Das war Brustringtag sozusagen.
Ja, genau.
Und das war eigentlich für mich als Kommentator, war das Gänsehaut pur. Ich weiß nicht, wie es eigentlich für euch war als Fans im Stadion oder sowas, aber als Kommentator war das der perfekte Tag.
Ich war leider nicht im Stadion, ich weiß nicht, ob von euch beiden jemand da war bei dem.
Ich war im Stadion, das war ja das mit der großen Choreo, die größte Choreo in der VfB-Vereinsgeschichte. Unglaublich. Ja. Also ich gehe ja seit 2006 in diese Kurve und es war ein Gänsehautmoment, wirklich, weil man da einfach auch nochmal gespürt hat. Der Derek hat es gerade richtig gesagt, wir werden oft so ein bisschen unterschätzt, wenn du so weltweit oder europaweit fragst, wer sind die großen Vereine in Deutschland, Dortmund, Schalke, HSV, ist ja auch so, haben auch geile Stimmung und coole Stadien, aber der VfB wird da immer erst so ein bisschen später genannt und ich glaube, diese Choreo, die ist ja dann auch sehr viral gegangen, wurde auf vielen Kanälen geteilt. Ich stand mittendrin, unfassbar, weil es einfach nochmal diese Geschichte, diese Tradition nochmal wirklich greifbar und sichtbar gemacht hat. 100 Jahre Brustring, wirklich ein Zeichen, was ja auch weltweit mittlerweile ein Merkmal ist. Also mir fällt jetzt auf so schnell kein weiterer Verein ein, außer Celtic mit ihren schönen gestreiften Trikots, wo so ein Markenzeichen hat letztendlich. Klar, es gibt weiße Trikots, es gibt rote Trikots, blaue, wie auch immer, aber ja, unfassbar. Und ja, wir müssen uns wirklich auch immer im Klaren sein, wir sind Anhänger eines wirklich sehr, sehr großen Vereins mit großer Tradition und einer sehr, sehr tollen Historie und Geschichte.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir über Fan-Themen sprechen, können wir natürlich nicht drumherum nochmal auf den leeren oder zumindest nicht beflaggten Gästeblock zu sprechen zu kommen. Die Kölner Fans wurden in Siegburg. Siegburg ist ja auch die Raststätte, wo die VfB-Fans vor ein paar Wochen überfallen wurden. Wurden in Siegburg schon aufgehalten, morgens um 10.30 Uhr, weil sie sich vermummten und man befürchtete, sie könnten auf Gladbach-Fans treffen. Und deswegen haben sie ein Verbot für Baden-Württemberg ausgesprochen bekommen. Kurz darauf passierte das gleiche dann mit den Paderborn-Fans, die nach Bochum wollten. Ich glaube, das war dann am Sonntag, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Also, ich sag mal so, klar, wenn man sich morgens um 10.30 Uhr trifft und abends um 18.30 Uhr in Stuttgart spielt und sich vermummt, dass die sich kloppen wollten, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Leute zurückzuschicken, weil du vermutest, dass sie etwas tun werden. Und das war ja dann auch beim, ich weiß nicht, wie genau die Lage jetzt bei Bochum gegen Paderborn war. Also ich finde es rechtsstaatlich schwierig, weil wenn das Schule macht, dann kannst du, und wir hatten das ja schon ganz häufig jetzt, VfB-Fans in Deventer, die nichts gemacht haben, außer aus dem Bus auszusteigen und sich vielleicht dann irgendwann ein bisschen drangsaliert fühlten, die dann zurückgeschickt werden. Und wir regen uns zu Recht drüber auf. Und wenn das jetzt auch in der Bundesliga oder in Deutschland Schule macht, also ja, unschön. Auf jeden Fall. Chris, letzte Frage zum Spiel. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen drüber diskutiert, welche Auswirkungen das jetzt auf den VfB hat, endlich mal eine Woche frei, in Anführungsstrichen, zu haben, also kein Spiel unter der Woche. Die Spieler hatten ja dann auch zwei Tage frei nach dem St. Pauli-Spiel. Was meinst du, macht das jetzt? Oder befürchtest du, dass uns das gleich passiert wie letztes Jahr, dass wenn wir irgendwann mal Wochen haben, die nicht englisch sind, dass wir in ein Loch fallen? Oder bist du jetzt nach der Woche ein bisschen und nach dem Spiel ein bisschen beruhigter, was es angeht?
Also erstmal bin ich nach dem Spiel dahingehend beruhigt, dass wir 42 Punkte haben und damit nicht mehr absteigen können.
Das stimmt, ja.
damit kann ich aufhören zu zählen. Das ist immer das, was ich seit Jahren wirklich mache. Deswegen ist schon mal schön. Und das andere ist, wir hatten es ja eingangs von EAFC. Da kann man auch trainieren. Und ich habe so das Gefühl, wenn der VfB jetzt gerade aktuell eine ganze Trainingswoche hat, schalten sie neue Fähigkeiten
frei. Sehr gut.
Und das war die Flanke von Hendrix, war das, glaube ich, was sie da freigeschalten haben. Und wenn das so weitergeht mit wir schalten neue Fähigkeiten und lernen neue Sachen im Training und setzen das auch im Spiel um, das ist ja auch eine neue Qualität, die wir plötzlich haben, dann kann ich mit nicht-englischen Wochen durchaus leben. Und ich sehe da nicht die Gefahr, dass die Spannung abfällt, weil wir da inzwischen ganz andere Typen im Kader haben. Also Demirovic wird nicht zulassen, dass irgendwie groß die Spannung abfällt. Mhm. Der erzählt ja dann was. Der kommt dann nachts auch mal bei dir vorbei, glaube ich, und sagt, Junge, jetzt mal Fokus. Deswegen, ja. Wie gesagt, lass die Jungs trainieren. Wenn das dabei rauskommt,
ja, sehr gerne.
Nehme ich.
Ja, ja. Wo ich gerade noch die Hörerfrage sehe, die sich an der gerichtet. Ich überlege gerade, woher der Begriff englische Wochen eigentlich kommt. Vermutlich, weil man dann früher auch in England häufiger unter der Woche gespielt hat, weil man einfach mehr Spiele hatte und dann eher nochmal unter der Woche Spiele hatte. Also ich kenne den Begriff, ich bin mit dem Begriff so aufgewachsen. In England heißt es oder in Großbritannien heißt es logischerweise nicht englische Wochen. aber es ist interessant. Irgendwann hat man das übernommen. Ja, wir haben noch eine Frage, Derek, von Mark Harris 3D, der Bayern-Fan zu sein scheint und auch Deutschland-Fanchen in seinem Profilbild hat. Er fragt, ich übersetze mal, wie siehst du Bayerns Chancen, wenn sie gegen Stuttgart im Pokal spielen? Was ich eine sehr interessante Frage finde, weil ich frage mich eher, wie sind unsere Chancen, wenn wir gegen die Bayern im Pokal spielen, aber gut. Und er fragt, ob du dich unterschiedlich oder anders auf das Spiel vorbereitest, wenn du alleine kommentierst, als wenn du jemanden wenn du einen Co-Kommentator hast.
Okay, zuerst mal schauen wir mal, ob Bayern gegen Stuttgart im Pokal spielt. Wir finden wann? Am Sonntag heraus.
Am Sonntag, ne? Ist die Auslosung, ja.
Ob das der Fall wäre. Und wenn das so ist, würde ich mich darauf freuen und ich würde eigentlich ein enges Spiel erwarten. Zur zweiten Frage, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wenn man mit Co-Kommentator zusammenarbeitet, ist es auf Englisch, würde ich sagen, ein bisschen anders als auf Deutsch. In Deutschland habe ich bemerkt, dass die Kollegen es so machen. Also der Kommentator spricht viel, Co-Kommentator ein bisschen, aber manchmal nur, also einmal pro 3 oder 4 Minuten. Auf Englisch ist es fast nicht wie ein Gespräch, sondern nicht weit weg. Also wir arbeiten eng zusammen. Und wenn man alleine arbeitet, so muss man also realisieren, dass man Zeit hat. Und das ist eigentlich ein Vorteil als Kommentator. Aber es ist ganz wichtig, nicht zu eilig zu sein und zu schnell zu sein mit Fakten. Man muss immer im Kopf haben, dass man 90 Minuten hat. Aber mit Co-Kommentator ist die Herausforderung, zusammenzuarbeiten und alles also so klipp und klar wie möglich zu sagen.
Sehr interessant. Gut. Ich hoffe, Mark Harris hat es auch verstanden, denn er schreibt auf Englisch, aber ansonsten kann er sich dann nochmal das Transkript übersetzen lassen. Gut, wir blicken jetzt mal auf die Lage nach dem 22. Spieltag ganz schnell. Wir schauen auf die Tabelle und der VfB ist zurückgesprungen auf den 4. Tabellenplatz, denn Leipzig patzte am Sonntag gegen Wolfsburg, spielte nur zu 2:2, wo ich mir nicht ganz sicher war, möchte ich jetzt, dass wir unseren Vorsprung aufs Leipzig ausbauen oder möchte ich, dass Wolfsburg absteigt. Aber am Ende konnte ich mit dem 2:2 gut leben. 41:29 Tore, also nicht nur über 40 Punkte, sondern auch über 40 Tore. Genau 42 Punkte haben wir jetzt. Wir sind 9 Punkte noch hinter Dortmund, 3 hinter Hoffenheim, 2 Punkte vor Leipzig und 3 Punkte vor Leverkusen, die ein Spiel weniger haben. Und 11 Punkte vor der Eintracht auf Platz 7, haben also quasi die Niederlage gegen St. Pauli wieder ein bisschen ausgebügelt. Jetzt geht's weiter, zuerst auswärts bei Celtic, über die sprechen wir gleich. Dann am Sonntag geht's nach Heidenheim, dann wieder gegen Celtic, logischerweise ein Rückspiel. Auch das erste Mal seit 2013, wenn man jetzt mal die Relegationsspiele rausnimmt, die 4, die wir hatten, dass wir ja wirklich K.O.-Spiele haben. Also dieses ganz klassische, wie man es von früher kennt, Hinspiel und Rückspiel. Und das ist auch, es ist halt eine Umstellung, weil das ist halt die ganzen Spiele, die wir in den letzten Jahren immer hatten. Okay, Paris war wichtig, weil da ging es darum, in der Champions League weiterzukommen. Und die Relegation war auch wichtig, aber das war anders. Und jetzt diese K.O.-Spiele gegen Celtic, das ist auch für mich was ganz Besonderes, weil wir das so lange nicht hatten. Genau, und dann geht es dann am 1. März zu Hause gegen Wolfsburg. So, und jetzt reden wir über Celtic. Vielleicht kurz zu Blick auf die Tabelle bei Celtic. Sie sind momentan Dritter in der Scottish Premiership. 54 Punkte aus 26 Spielen. Muss man dazu sagen, 17 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, 48:26 Tore. Das klingt erstmal ganz gut. Sie sind, und man würde erwarten, dass man mit so einer Bilanz relativ weit oben steht. Sie sind aber momentan nur Dritter hinter den Hearts, gegen die der VfB ja in grauer Vergangenheit auch mal gespielt hat, im Recap, erinnere ich mich noch dran, Hearts mit Lothian, und hinter den Rangers, die am Wochenende gewonnen haben. Celtic hat zwar noch ein Spiel weniger, aber Derek, dass Celtic nur auf Platz 3 in der Premiership ist, ist ungewöhnlich. Beschreib uns mal, wie es dazu kam. Warum macht Celtic so eine verhältnismäßig schwere Saison durch?
Ja, ungewöhnlich und merkwürdig, muss ich sagen. Es ist eine komische Saison gewesen. Vielleicht haben wir in Schottland das spannendste Titelrennen Europas, also mit den Hearts, wie du gesagt hast. Und sie machen alle sehr gut unter Derek McInnes, Trainer von Hearts. Sie haben sehr gut gekauft, Verpflichtungen gemacht. Und die Rangers haben schrecklich begonnen. Und für Celtic war es auch nicht so sauber. Und Fakt ist, für Celtic ist, dass die Situation voller Verwirrung ist, immer noch ist. Mhm. Also am Anfang war Brendan Rodgers Trainer, also sehr berühmt, hat in England gearbeitet, früher mal auch bei Celtic, dann also ist er nach England zurückgekommen, wieder bei Celtic, aber es gab diesen großen Streit zwischen dem Vorstand und Rodgers und zwischen dem Vorstand und den Fans. Mhm. Und das geht eigentlich weiter. Eine kleine Zusammenstellung wäre zu sagen, dass also Dermot Desmond sehr reich ist. Er ist der starke Mann beim Verein. Er ist eigentlich reich, aber will nicht, dass man dieses Geld für Celtic benutzt. Mhm. Und die Fans bemerken das. Und Rodgers hat das auch bemerkt. Er hat seinen Senf dazugegeben zu diesem Thema. Und endlich mal hat er gesagt, okay, so ist es. Und ich will nicht mehr bei Celtic arbeiten. Und der Vorstand hat das auch gedacht. Gleichzeitig hatte man diesen Sportdirektor Paul Tisdale. Und also ein Sportdirektor, gar nicht wie man einen Sportdirektor in Deutschland erkennt. Also nicht wie Fabian Wohlgemuth oder Max Eberl, aber also ein unbekannter Mann wirklich als Sportdirektor, und hat einfach nicht gepasst. Und es war so, dass man gesagt hat, okay, Martin O'Neill muss zurückkommen. Martin O'Neill ist jetzt 73 Jahre alt, also sehr respektiert, war Trainer bei Celtic, als sie 2003 gegen Stuttgart gespielt hat, im Europapokal. Also erst zurückgekommen, aber das war eine Interimslösung. Dann hatte man die Idee, dass Wilfried Nancy der richtige Mann wäre. Wilfried Nancy, der früher mal in Amerika gearbeitet hat bei Columbus Crew in der MLS. Aber das war ein großes Risiko, und in der Wirklichkeit hat es sich bewiesen, dass es eigentlich ein Risiko war. Er war sehr stur. Im taktischen Bereich wollte er mit Dreierkette spielen, viel Ballbesitz. Aber es war ganz anders, als was O'Neill früher mal gemacht hat. Und es war eigentlich eine Katastrophe für Celtic. 8 Spiele unter Nancy, 2-mal gewonnen. Es konnte nicht weitergehen. Und er ist geflogen. Und was hat man gemacht? Okay, wieder Martin O'Neill. Er ist zurückgekommen. Und so ist er wieder eine Interimslösung. Aber was passiert in Schottland ist jetzt interessant. Die Hearts spielen nicht so gut. Sie verlieren Spiele, zum Beispiel gegen Rangers. Das war am Wochenende 2-4. Und Celtic unter O'Neill, sie machen also interessante Dinge, hauptsächlich spät in den Spielen, also mit dramatischen Toren. Wir haben so ein Tor am Sonntag bei Kilmarnock gesehen von diesem Julian Araujo in der, 97. Spielminute. Und die Szenen waren eigentlich sehr, sehr emotional. Das habe ich ja mehrmals im Internet gesehen. Und so, ja, Celtic ist normalerweise Meister 13 Mal innerhalb 14 Jahre. Wir haben uns daran gewöhnt. Könnte es sein, dass sie es in dieser Saison nicht schaffen? Es ist gut möglich. Könnte es Hearts sein? Könnte es Rangers sein? Wir wissen nicht genau. Aber ja, Fakt ist, dass alles super spannend bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja was, was wir uns eigentlich wünschen. Ich meine, wir hätten jetzt nicht unbedingt Leverkusen als die Mannschaft gewünscht, die das dann unterbricht, den Bayern-Siegeszug. Aber ich meine, mal schauen, wie es dieses Jahr wird. In der Europa League hat Celtic gegen Graz gewonnen bei Feyenoord und gegen Utrecht, gegen Praga, Roma und Mütiland verloren und dann unentschieden gespielt gegen Roter Stern und gegen Bologna. Und das Interessante ist, ich hatte das irgendwo gelesen, beziehungsweise ich hatte dann gesehen, wie die Celtic-Fans auf das Los VfB reagieren und auf Twitter, und die meisten haben gesagt, ach, da fliegen wir schon wieder raus in der K.O.-Phase. Und habe ich mal nachgeschaut und Celtic hat, also sie sind ja 2002, 2003 sind ja so ganz Finale gekommen, nachdem sie den VfB rausgeworfen haben, sind dann gegen Porto haben sie im Finale verloren. In der darauffolgenden Saison haben sie bis dato ihr letztes K.O. Spiel gewonnen. Also da natürlich Quali-Spiele nicht reingerechnet, aber Celtic hat es nach 2003, 2004 nie mehr geschafft, das erste K.O.-Spiel nach einer Gruppenphase, oder es gab dann verschiedene Champions League, Europa League, verschiedene Gruppenphasen, je nachdem, genau. Und hat es aber seitdem nie mehr geschafft, also seit über 20 Jahren, mal so ein Spiel wie das jetzt, oder wie die jetzt am Donnerstag und nächste Woche Donnerstag zu gewinnen. Gleichzeitig dominiert man die Liga. Hat das auch was damit zu tun, Derek, was du meinst, dass man sagt, okay, das Geld, was wir in den Verein stecken, das reicht, um die Liga zu dominieren, und in Europa weiterzukommen, ist uns nicht so wichtig?
Europa ist ganz wichtig, aber es geht um die große Priorität. Und also der Angriff kommt jetzt von den Rangers, und für Celtic ist das immer also merkwürdig, und man muss versuchen, das zu stoppen, natürlich, als Celtic-Spieler oder Celtic-Fan. Das ist das Gefühl, das reagiert sozusagen. Aber ich würde sagen, dass es sehr interessant ist, also in dieser Saison im europäischen Hinblick, Celtic ist Underdog. Also das ist wohl so, und die meisten Fans sind der Meinung, dass die Mannschaft nicht gut genug ist, mitzuhalten. Mhm. Was sie schon geleistet haben, ist sehr stark. Und also wir müssen sagen, dass O'Neill einen guten Job gemacht hat, zusammen mit Sean Maloney und Mark Fotheringham, der kurz bei Hertha war und in Ingolstadt gearbeitet hat, und kann eigentlich Deutsch sprechen, aber mit einem sehr, sehr starken Dundee-Akzent. Mhm. Das bemerkt man. Ich finde, dass die Celtic-Fans der Meinung sind, dass das Allerwichtigste ist, gegen die Rangers zu gewinnen. Und das Problem ist, dass sie zweimal bei den Rangers spielen müssen. Und das eigentlich in den nächsten 2-3 Wochen. Mhm. Und also von dem her, und dann, da hat man auch Hibernian auswärts, Aberdeen auswärts. Es gibt knifflige Spiele für Celtic. Und wenn O'Neill der Meinung ist, dass Stuttgart ist wichtig, aber was ist noch wichtiger? Rangers vielleicht im Pokal und auch in der Liga. Dann muss er vielleicht etwas ändern. Und der Kader ist nicht so gut aufgestellt im Vergleich mit Stuttgart. Das ist meine Meinung. 2003 habe ich ein kleines Interview mit SWR gemacht, und da habe ich gesagt, dass Stuttgart leichter Favorit sei. Celtic hat natürlich gewonnen. Dieses Mal würde ich sagen, dass Stuttgart großer Favorit ist. Ja. Meine ehrliche Meinung.
Ja, ich, wie gesagt, ich habe es auch kurz schon gesagt vorhin, ich kann es ganz schwer einschätzen, wie stark wir im Vergleich zu anderen Mannschaften sind. Also gerade letzte Saison in der Champions League war klar, dass man gegen Real und gegen Juve der Außenseiter ist, aber gerade gegen Mannschaften, wo du sagst, okay, die Liga an sich ist nicht so stark wie die Bundesliga, aber es ist halt eine Spitzenmannschaft, eine Liga wie eben Feyenoord beispielsweise, da finde ich das ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ja, wir haben ja schon viel über Celtic, das große Ganze drumherum gesprochen. Jetzt bei der Mannschaft, Derek, vor wem kannst du uns warnen, auf wen müssen wir, auch wenn wir großer Favorit sind, aufpassen, jetzt am Donnerstagabend, beziehungsweise dann nächste Woche auch?
Okay, ich werde 2 oder 3 Spieler nennen und vielleicht 2 oder 3, die nicht so stark sind, die vielleicht verwundbar sind. Zuerst mal würde ich sagen, dass Celtic mit Viererkette spielt. Das ist was O'Neill bevorzugt, und Araujo auf der rechten Seite, also Leihgabe von Bournemouth, Mexikaner, aber ursprünglich aus Amerika. Er kann auf alle Fälle mithalten und ist zum Kultfigur geworden, nachdem nach dem Tor am Wochenende gegen Kilmarnock hauptsächlich. Benjamin Nygren aus Schweden würde ich ebenfalls ansprechen. Sehr gefährlich, Linksfuß, am besten als Regisseur benutzt, kann ein bisschen tiefer spielen, aber kann alles kontrollieren mit Freistößen, sehr gefährlich. Und Sebastian Tunekti, er ist normalerweise Joker, aber verdient eigentlich von Anfang an zu spielen. Und für mich wäre es keine große Überraschung, wenn das so ist, also in diesem Spiel. Er muss alles ein bisschen auffrischen und wie gesagt, also sein Spielstil ist interessant. Rechtsfuß, aber spielt hauptsächlich auf der linken Seite. Dann kommen wir zu einem Namen, der in Deutschland ein bisschen bekannt ist. Tomasz Cvancara. Früher mal bei Gladbach und Leihgabe. Und er ist hoch motiviert. Wir wissen alle, dass was in Gladbach passiert ist, also für ihn nicht so angenehm war. Und jetzt bei einer neuen Station, und er sagt fast jeden Tag in den Zeitungen, ich will hier etwas drehen, ich will etwas beweisen. Und ich habe Selbstvertrauen, ich bin felsenfest überzeugt davon, dass ich beim richtigen Verein bin. Und er wird als Mittelstürmer agieren, in der Mitte. Und natürlich, ja, wissen wir ein bisschen, was er anbieten kann. Schwachstellen, ich würde sagen, Liam Scales, er spielt auf der linken Seite in der Abwehr, aber in der Mitte, also neben Austin Trusty. Wir sehen Fehler von den beiden, aber hauptsächlich von Scales am Boden. Also kopfballerisch sehr stark, aber am Boden gegen Undav und gegen Leveling und gegen den anderen, ja, das könnte problematisch sein und er könnte wohl in der Patsche sitzen.
Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jetzt sind natürlich auch viele VfB-Fans schon in Glasgow, vor allem zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt hören. Morgen, wenn ihr das jetzt wahrscheinlich morgen früh dann hört, am Donnerstagmorgen. Celtic Park ist natürlich auch ein Klassiker, ein legendäres Stadion. Ich war leider noch nicht da, ich werde auch offensichtlich, weil ich sitze jetzt noch hier in Deutschland, ich werde leider auch nicht da sein. Da hat die Reise nach Rom, hat da sowohl urlaubstechnisch wie auch finanziell vieles aufgefressen. Aber was erwartet die VfB-Fans im Celtic Park?
Ein Hexenkessel, auf jeden Fall. Da stirbt der Bär, könnte man vielleicht sagen. die Hütte brennt. Also wir wissen schon, wie das sein kann. Und ich erinnere mich daran, vor 9 oder 10 Jahren ein Celtic Gladbach-Spiel kommentiert habe. Und Max Eberl war zu dieser Zeit bei Gladbach. Und ich habe also kurz vor dem Spiel mit ihm zusammengesprochen und er hat einfach alles angeschaut und gesagt, das ist Fußball, ne? das ist was man sehen und spüren möchte. Und ja, das spürt man eigentlich bei Celtic. Ja. Es ist normalerweise ein faires Publikum, ein lautes Publikum, natürlich, das würde man erwarten, aber auch sehr fair. Und wenn sie guten Fußball sehen, auch von den anderen, also von den Gegnern, dann werden sie sagen, okay, dann haben sie es verdient gewonnen oder sowas. Man merkt gleich, dass alles im grünen Bereich ist, sozusagen, also dass alles grün ist, ähnlich wie in Bremen oder in Gladbach zum Beispiel, aber sehr dramatisch. Und ja, ich erinnere mich daran, als Christian Streich, als er Freiburg Trainer war, die Möglichkeit war da, dass Freiburg gegen Celtic spielen könnte. Ist nicht passiert. Leider ist das nicht vorgekommen. Aber er hat davor gesagt, also es wäre für mich ein Traum als Trainer, einmal hier in Celtic Park in Glasgow zu arbeiten. Und ja, die Fans, die da sind, sie werden es interessant finden, spannend finden und ja, es ist ein Lebenserlebnis, das muss ich sagen. Einmal im Leben das zu sehen und zu spüren, ja, es geht wirklich nicht besser.
Ja. Dann muss ich hoffen, dass sich beide Mannschaften nochmal für den gleichen Wettbewerb qualifizieren und ich dann nochmal die Chance habe. Wir haben noch zwei Hörerfragen bekommen, die ich jetzt immer in dieses Segment geschoben habe. Der Grammär auf Blue Sky fragt, vielleicht eine Frage zu japanischen Spielern bei Celtic. Gibt es da eine Parallele zum VfB? Ich habe da nochmal nachgefragt, was er damit meint. Er meint, gefühlt spielen dort sehr regelmäßig viele japanische Spieler. Ist das so eine Art Tradition? Woher stammt die Verbindung? Der Vergleich mit dem VfB meint, er hinkt wahrscheinlich, aber wir hatten ja Okazaki, Endo, Ito, hatten ja auch einige japanische Spieler bei uns in den Reihen, Sakai. Gibt es eine besondere Verbindung zwischen Celtic und japanischen Spielern oder ist das Zufall?
Es ist etwas Neues. Es eigentlich kommt von Ange Postecoglou, als er Trainer war. Und Ange Postecoglou aus Australien hat in Japan gearbeitet und hat wirklich diese Idee gehabt, dass es gut wäre, Spieler aus Japan bei Celtic zu verpflichten. Und immer noch gibt's also Daisen Maeda, der wohl spielen könnte, Reo Hatate. Also das ist etwas, was in den letzten 3-4 Jahren also sich entwickelt hat. Aber die Celtic-Fans würden sagen, es ist eine positive Entwicklung gewesen.
Ja. Ja, die andere Frage geht in Richtung, geht zum VfB. Der FW1893 schreibt, für uns ist es ein ganz besonderes Spiel wegen der Fankultur sowie der Tradition und dem Flair des Clubs. Wie wird der VfB in Schottland und in Glasgow wahrgenommen? Nicht nur sportlich, sondern auch bezüglich der Tradition. Jetzt bist du natürlich kein Glaswegian, sondern Aberdonian. Trotzdem kannst du das vielleicht sagen, du bekommst ja viel aus Schottland auch mit, wieso auch das Los aufgefasst wurde und der VfB gesehen wird.
Die Celtic-Fans sind sehr klug, was Fußball angeht, und sie wissen schon, dass die Bundesliga-Mannschaften also überall stark sind, und das wird man erwarten. Ich glaube, dass diejenigen, die das Glück haben, in Stuttgart zu sein, sie werden entdecken, dass Stuttgart eigentlich größer ist, als man normalerweise erwarten würde. Sie werden das spüren. Und es war interessant. Also es gab viele Schotten, die 2024 bei der EM in Stuttgart waren. Also zuerst mal München und dann Köln und endlich Stuttgart. Und sie haben alle gesagt, es war hervorragend. Sie haben alle tolle Erinnerungen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass für Celtic es auch so sein wird. Und die Mannschaft, die Stuttgart-Mannschaft kann vielleicht ein bisschen überraschen. Also wir alle wissen, wie stark diese Truppe ist. Und ich habe das Gefühl, dass wie gesagt Stuttgart Favorit ist, aber auf der anderen Seite wäre es eine Überraschung, wenn es, ich weiß nicht, 4-1 oder 5-1 alles zusammen wäre. Das sehe ich wirklich nicht.
Ja, wir hatten die Diskussion ja auch auf Twitter schon mal. Die Sorge, die ich mir so ein bisschen mache, ist, dass Celtic ein bisschen abgezockter ist als wir, weil die einfach schon viel mehr Cup-Finals, League-Cup-Finals, viel mehr diese wichtigen Spiele in den letzten Jahren hatten als wir. Gut, diese K.O.-Spiele in Europa sind ja meistens verloren gegangen, aber das ist so ein bisschen, wenn ich mir angucke, wie wir gegen Bern und jetzt auch gegen Kiel und gegen Köln lange zu viel haben liegen lassen, das Spiel zu lange offen gehalten haben, mache ich mir diesbezüglich ein bisschen Sorgen, dass Celtic das ähnlich wie Basel, wo ich auch das Gefühl hatte, die hatten einfach zwei sehr erfahrene Spieler, die dann das Spiel so ein bisschen entschieden haben, dass uns das ein bisschen auf die Füße fällt. Yannick, wie blickst du jetzt auf das, auch nach den Ausführungen von Derek, auf das Spiel am Donnerstag und nächste Woche?
Mit noch größerer Vorfreude. Ich bin leider auch nicht vor Ort, aber ich werde nächste Woche dann da sein, wenn die Celtic Boys and Girls Stuttgart unsicher machen. Toll. Freut man sich einfach drauf. Mhm. Genau deswegen wird man Fußballfan. Und ich habe auch jetzt vor der Aufnahme schon die ersten Nachrichten aus Glasgow gekriegt. Meine Jungs machen schon die ersten Pubs unsicher und haben mir auch wirklich geschrieben, wurden sehr herzlich empfangen, überhaupt gar kein Problem, haben Freibier gekriegt, und also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Kultur dort. Ja. Und ich empfehle auch jedem mal wirklich, sich ein paar Clips anzugucken, vielleicht auch mal die Geschichte von Celtic sich zu Gemüte zu führen, weil die ist wirklich sehr, sehr interessant und erklärt vielleicht auch, warum dieser Verein, ja, Derek hat ja alles Wichtige schon gesagt, warum dieser Verein auch so eine große Bedeutung hat, auch international. Sorgen mache ich mir tatsächlich auch so ein bisschen, Lennart, so wie du es gerade gesagt hast. Ich habe mir während Dereks Ausführungen auch nochmal den Kader so nebenbei angeguckt und da sind schon ein paar klangvolle Namen auch dabei, die sicherlich vielleicht ihre besten Zeiten hinter sich haben, aber so ein Schmeichel, so ein Oxlade-Chamberlain.
Wobei, der ist nicht spielberechtigt, auch der Chamberlain.
Ja, der ist tatsächlich nicht spielberechtigt, okay. Ja. Das sind, aber Schmeichel zum Beispiel, das ist natürlich auch einer, der weiß, wie es geht. 39 Jahre jung.
Krass, dass der schon so alt ist, ne?
Ja, ich bin auch
Vater spielen sehen.
Ja. Es ist immer noch stark, aber hat ein bisschen Sprung verloren. Das haben wir in dieser Saison bemerkt. Aber also, viel Erfahrung natürlich.
Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil diesen Vergleich mit Basel, wo ich ja auch im Stadion war und das erlebt habe, wie so abgezockte Jungs wie ein Jakiri und ein Hitz auch wirklich uns so ein bisschen einen Schneid abgekauft haben. Ich glaube, das könnte vielleicht auch so ein Schlüssel von Celtic sein, weil sie sagen, okay, spielerisch sind wir unterlegen, aber wir können eben über unser Publikum, über unsere Erfahrung, die wir stellenweise im Kader haben, ich weiß nicht, Adamu ist der spielberechtigt?
Der
ist
von Freiburg.
Ja. Das ist auch so ein Spieler, war ich sehr überrascht, dass den Freiburg abgegeben hat. Hat wohl zuletzt nicht so häufig gespielt, weil den habe ich eigentlich so als so typischen Freiburger in Erinnerung, schnell, dynamisch, jung, hochtalentiert. Also ich bin mal gespannt, wirklich. Das könnte taktisch sicherlich interessant werden. McGregor ist auch so ein Spieler, das ist auch so typischer Schotte, glaube ich, sehr rustikal auch unterwegs. Der wird wahrscheinlich auch sehr heiß sein auf das Spiel und ja, ich bin sehr gespannt, wie unsere Mannschaft es dann schafft, diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz, die ich vorhin so gelobt habe, dann morgen Abend im Celtic Park auf den Platz zu bringen. Weil ich glaube, das wird der Schlüssel neben der spielerischen Qualität sein, um dort zu bestehen, um was mitzunehmen. Und dann haben wir natürlich den Vorteil nächste Woche in unserem Stadion, auch wenn viele Celtic-Fans hoffentlich da sein werden, da können wir das Ding dann wirklich ziehen. Aber es wird ein heißer Tanz morgen im Celtic Park.
Ja, auf jeden Fall. Sozusagen. Reden wir dann nächste Woche drüber. Ich erwähne jetzt nicht den Schiedsrichter Erik Lamprecht, der das Spiel pfeifen wird. Der hat nämlich letzte Saison schon ein Spiel gepfiffen, an das wir uns nicht gerne erinnern. Und es war nicht das Spiel gegen Paris. Gut, blicken wir noch mal kurz auf Heidenheim. Das Spiel steht ja auch noch dazwischen. Da bin ich auch mal gespannt, wie der VfB damit umgehen wird, Chris. Weil Heidenheim, ich meine, können wir nicht viel zu sagen. Die sind letzter mit 13 Punkten, haben seit Anfang Dezember nicht mehr gewonnen. Damals gegen Freiburg erstaunlicherweise 19-48 Tore, haben die wenigsten Tore der Liga geschossen, die meisten Gegentore. Stefan Schimmer ist mit 5 Toren und einem Assist der gefährlichste Angreifer. Chris, siehst du ein bisschen die Gefahr, dass der VfB am Sonntagabend mit dem Kopf woanders ist? Und zwar entweder noch in Glasgow oder schon beim Donnerstag beim nächsten Spiel, dass es so ein Sandwich-Spiel ist, wo wir auswärts auf der Alp, wo wir auch nicht immer gut aussehen, vielleicht stolpern könnten.
Ich hoffe es nicht. Und zwar, also du hast ein Kampfspiel gegen St. Pauli, was du nicht gut machst. Du hast ein Kampfspiel gegen Köln, was ganz gut läuft. Jetzt wirst du wohl eher ein Kampfspiel gegen Celtic haben. Jetzt kommt ein Kampfspiel gegen Heidenheim. Es sind nur Kampfspiele gerade. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da einen Leistungsabfall haben. Für Heidenheim, aus meiner Sicht ganz ehrlich, für die geht es um gar nichts mehr. Also die wollen vielleicht noch irgendwie den Anschluss schaffen. Jedes Spiel für die ist quasi jetzt schon fast Abschiedstournee, weil die kommen ja hinten überhaupt nicht raus. Ja. Und irgendwann müssen sie anfangen zu punkten. Und wir wissen ja auch, Aufbaugegner VfB ist ja auch so ein typisches Ding. Wobei ich nicht hoffe. Ich hoffe, dass die Mannschaft es schafft, diese komplette Spannung, wo jetzt schon herrscht mit der Vorfreude, nicht da A, nicht zu überdrehen und B, auch wirklich das komplett oben zu halten, das Level und Heidenheim komplett ernst nehmen, weil wenn du da nur ein Prozentchen abbaust von der Leistung, schlagen die eiskalt zu und sobald die Morgenluft haben, wird's richtig, richtig heftig. Deswegen, ich denke, dass die Mannschaft das weiß, ich glaube, dass die Mannschaft das weiß, sagen wir es so. Deswegen, von Spiel zu Spiel heißt es so schön, aber das ist jetzt einfach, ja, die großen Kampfwochen von Stuttgart.
Ja,
der große Kampf wird belohnt.
Ja. Gegen wen spielt Celtic jetzt am Wochenende, Derek?
Celtic gegen, ich muss mal anschauen, es ist nicht gegen Rangers, es ist zuerst mal, ich vergesse eigentlich, aber Rangers zweimal in Folge, dann geht es zu, ist das Hibernian? Moment mal.
Ja, Hibernian.
Ja, sind's, ist Hibernian,
ja. Ja, genau. Also auch nicht ganz einfach.
Ja.
Ja, ich bin auch mal gespannt auf Sonntag, ich werde da sein, ich werde auch endlich das Stadion abhaken auf der Alp. Ich habe das ja nie geschafft und wir spielen irgendwie immer da, wenn es kalt ist, also wirklich immer. Ich glaube, das ist Absicht. Klicken wir noch mal kurz auf die Personalsituation beim VfB. Daxo ist wieder im Training, aber es dauert natürlich noch. Jovanovic, heute war ja Pressekonferenz, auch Jovanovic ist noch raus. Ich habe noch mal kurz beim VfB auf Twitter geschaut. Es sind sonst, glaube ich, alle dabei. Ich gucke noch mal kurz. Das ist wieder weggerutscht. Justin Deal, genau, ist natürlich noch draußen. Dafür ist aber Nico Nati scheinbar wieder fit. Da fehlt er in den beiden letzten Spielen im Kader. Genau, Justin Deal fällt raus. Der hat sich im VfB-2-Spiel gegen 1860 eine Adduktorenverletzung zugezogen.
Er fällt ein paar Wochen aus. Nati hatte, glaube ich, einen Pferdekuss oder sowas. Also.
Ja, genau. Deswegen war jetzt die letzten beiden Spiele
raus. Also nichts Dramatisches.
Spannend ist es in der Liga, wenn wir auf Heidenheim gucken, dass Leveling und Undav bei 4 gelben Karten stehen. Das ist auch nicht so geil, ist aber noch, kannst du noch, wir spielen ja danach gegen Wolfsburg, kannst du vielleicht noch auffangen, spannend wird es in der Europa League, denn Mittelstädt, Stiller, Undav und Sebastian Hoeneß haben je 2 gelbe Karten, bei der dritten wirst du gesperrt und Chef Chabot hat deren 4 und in der Europa League ist es so, dass du bei der dritten, der fünften, der siebten und so weiter jeweils bei der ungeraden, also jede zweite gelbe Karte führt wieder zu einer Gelbsperre. Ich meine, klar, du hast natürlich auch nicht 34 Spiele wie in der Bundesliga, aber bis zum Finale wären es ja theoretisch schon ein paar Spiele. Also müssen wir echt aufpassen. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich meine, Celtic weiß vielleicht auch um diese Situation. Ich weiß nicht, wie es bei Celtic aussieht mit den gelben Karten, aber wir haben das ja gesehen, wie leicht wir uns dann, wir haben es in Deventer gesehen, ohne dass ich jetzt einen Celtic-Spieler mit dem Herrn da aus Deventer gleichsetzen möchte, der sich über Stillers Nase lustig gemacht hat. Aber das ist natürlich auch, was man nutzen kann, wenn man weiß, okay, wenn ich den jetzt ein bisschen provoziere, dann ist der im Rückspiel, könnte der im Rückspiel gesperrt sein. Und gerade bei Spielern wie Stiller und Undav wäre das natürlich, könnte das bei einem engen Spiel natürlich entscheidend sein. Also da bin ich mal gespannt, wie wir damit umgehen. Ich glaube, Sebastian Hoeneß hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, man ist sich dessen bewusst, aber man wird jetzt keinen Zweikampf deswegen nicht führen. Genau, gut. Bevor wir gleich auf unsere anderen VfB-Mannschaften zu sprechen kommen und die Leihspieler, noch kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr das Ganze bei YouTube später nachhört, dann könnt ihr uns da auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und die Glocke aktivieren. So, kurzer Blick auf die Frauen, sondern auf die anderen VfB-Mannschaften. Und wir fangen mit den Frauen an und wir können nicht über viele VfB-Tore reden in diesem Segment. Die Frauen spielten am Sonntag bei Viktoria Berlin 0-0. Sie sind jetzt muss ich mal kurz spicken, wie die aktuelle Tabelle aussieht, weil ein paar Mannschaften erst heute Abend gespielt haben. Sind auf jeden Fall, müssen sie jetzt gucken, dass sie wieder an Sand dranbleiben. Und ich muss mal gucken, ob Meppen da noch aufgeschlossen hat. Ja, auf jeden Fall, ich schau mal kurz, der VfB ist weiter. Nee, das Spiel von Sand wurde abgesagt heute. Okay, also wir sind erstmal da wieder Tabellenführer, haben allerdings ein Spiel mehr als Sand. Sind aber 3 Punkte vor Meppen, die verloren haben scheinbar. Nee, die haben gewonnen. Egal, auf jeden Fall steht der VfB nach wie vor ganz gut da. Das nächste Spiel ist dann am kommenden Sonntag um 14 Uhr zu Hause gegen Frankfurt 2. Die sind aktuell Tabellenelfter. Der VfB 2 gewann ja letzte Woche gegen 60. Um dann in Saarbrücken zu verlieren, beim Tabellen 16. Das war der erste Sieg unter dem neuen Trainer. Der erste Sieg nach 16 sieglosen Spielen. Das ist auch klassisch VfB, so ein bisschen. Tore gab es auch hier. Keine zu benennen. Der VfB ist aktuell 13. Der hat 8 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz und spielt jetzt am Freitag zu Hause gegen Mannheim um 19 Uhr. Die U19 verloren 0-2 in Bochum, was auch übrigens der Gegner im Pokal-Halbfinale ist, glaube ich. Also wird spannend. Das war jetzt der zweite Spieltag. Auf die Tabelle brauchen wir da nicht zu schauen. Und am kommenden Samstag geht es um 12 Uhr zu Hause gegen den HSV. Und die U17 rettet die VfB-Ehre, mal abgesehen von der ersten Herrenmannschaft. Die gewinnen nämlich 4:0 gegen die Kickers am vergangenen Freitag. Im Derby Kyrill Seldjuk mit 2 Toren, Malik Musrati und Kian Speidel treffen. Und am Sonntag geht es um 12.30 Uhr gegen Gladbach. Gut, dann blicken wir noch gerade auf unsere Leihspieler. Über Yannick Keitel gibt es nicht viel zu berichten. Der saß nämlich 90 Minuten auf der Bank beim 1:0 von Augsburg gegen Heidenheim. Und auch über Leo Stärkü gibt es nicht viel zu berichten. Der saß nämlich direkt gegenüber auch 90 Minuten auf der Bank. Der ist wieder fit. Der war ja zuletzt verletzt. Genau, Heidenheim Tabellenletzter mit 13 Punkten, haben wir schon gesagt. Augsburg auf Platz 11 mit 25 Punkten. Aber auch, es ist echt eng. Also ich habe jemanden auf Twitter gesehen, der gesagt hat, eigentlich ist nur Freiburg und Frankfurt das Tabellenmittelfeld, weil alles darunter hat irgendwie nur 3, 4, 5 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz und alles darüber kämpft um die Champions League. Jasinho Malanga saß auch 90 Minuten auf der Bank, als Elversberg gegen Dresden gewonnen hat. Elversberg ist jetzt wieder Dritter. Jovan Milosevic saß beim 0:3 der Bremer gegen die Bayern. Bei den Bremer sieht es jetzt auch böse aus langsam. Die sind 16. mit 19 Punkten, saß auch 90 Minuten auf der Bank. Laurin Ulrich wurde nach 18 Minuten ausgewechselt, als Magdeburg gegen Bielefeld verlor. Und jetzt kommen wir aber eigentlich zum Leihspieler des Spieltags, nämlich Dennis Seim. Paderborn spielte 0:0 in Bochum, aber Derek, du hast das Spiel kommentiert. Dennis Seim zeigte eine sehr gute Leistung, oder?
Ja, sehr stark in diesem Spiel. 9 Paraden, 9 oder 10, alles zusammen. Und wohl eigentlich Spieler des Spiels, würde ich sagen. Es gab aber eine sehr kuriose Szene in diesem Spiel. Und ich werde versuchen, das zu beschreiben. Er hat, und natürlich hat er viel Selbstvertrauen am Ball und hat den Ball quergelegt. Es ist ins Außen gemacht, und dann kam es zu einem Einwurf. Das wurde schnell genommen und 2 Sekunden später musste er eine sehr wichtige Parade machen, also gegen Miyoshi. Aber Ende gut, alles gut. Und ja, man kann sehen, warum so viele Leute der Meinung sind, dass Simon eine sehr starke Zukunft hat.
Ja, hoffentlich im Tor des VfB. Man liest ja immer wieder alles Mögliche, was der VfB und was Nübel plant. Aber ich glaube einfach mal weiter fest daran, dass der VfB ihm nächstes Jahr die Chance gibt. Und was wir mit Florian Hellstern machen, der in der 3. Liga auch sehr gut hält, das müssen wir dann mal schauen.
Aber Lennart, das ist doch eine absolute Luxussituation,
natürlich, die wir haben. Natürlich.
Das ist doch völlig verrückt eigentlich auch.
Ja, ich erinnere nur an Przemyslaw Tyton. Und als wir die Wahl zwischen ihm hatten und ich weiß nicht, wer, also gut.
Mit Schlengereck, glaube ich.
Mit Schlengereck, ja, genau. Also es waren wilde Zeiten, die sind jetzt zum Glück vorbei. Und wir sind auch mit dieser Podcast-Folge am Ende. Erstmal, Derek, vielen Dank dir, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, um mit uns über den VfB und über Celtic zu sprechen. War sehr, sehr interessant. Danke dir.
Für mich war es ebenfalls interessant. Danke, Lennart. Danke, Yannick. Danke, Chris. Und ja, ich freue mich drauf, weiter mit Stuttgart, also mich mit Stuttgart darum zu kümmern. Ne? Das ist interessant.
Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall auf die nächsten Spiele. Yannick, Chris, auch euch vielen Dank für eure Zeit heute Abend.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Vielen Dank euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich nach 2 erfolgreichen Spielen gegen Celtic und Heidenheim. Also bis dahin, ciao.
Auf Wiederhören.
Servus. Ciao.